Wie groß der Name ist, eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Grüß dich. Willkommen zu Mikros Dynamis. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Alexander und im Folgenden hörst du einen Text, den ich aus meinem Archiv herausgekramt habe. Es handelt sich um einen Brief aus dem Jahr 2013, den ich an eine Reihe von Freunden geschickt habe. Danach folgt mein Jahresrückblick mit der laufenden Nummer 4. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, einen Dienst im Radio tun zu dürfen, und es ist für mich wohltuend, ein wenig zurückzublicken auf die Arbeit, die mit Gottes Hilfe 2020 getan werden konnte. Du profitierst auch davon, denn ich habe eine Auswahl der Themen getroffen und habe das Material entsprechend gekürzt, um es dir heute wieder in kompakter Form zu präsentieren. Sowohl das Interview als auch das Hörspiel sind heute in gekürzter Form zu hören. Du bekommst dadurch einen Überblick über die Themen, die mich 2020 bei meiner Arbeit beschäftigt haben. In diesem Jahr konnte ich mich beispielsweise mit Elisabeth Merz über ihren Dienst in Tansania unterhalten. Du kennst Elisabeth vielleicht schon aus einem Interview vom Oktober 2017. 2020 konnte ich sie wieder in Deutschland treffen, und zwar in ihrer Heimat in der malerischen Fränkischen Schweiz. Der letzte Teil der heutigen Sendung ist der Erinnerung an Paul Schneider gewidmet. Den Namen dürft ihr nicht vergessen. Paul Schneider ist unser erster Märtyrer, sagte Dietrich Bonhoeffer, als er von dessen Tod im KZ Buchenwald im Jahr 1939 erfuhr. Paul Schneider widersetzte sich dem Totalitätsanspruch der Machthaber des Dritten Reiches. Redeverbot, KZ und Tod waren die Konsequenzen. Mit seinem Wirken hat er die Unmenschlichkeit sowie die Grenzen des totalitären Staates aufgezeigt. In dem Hörspiel, das wir heute in gekürzter Form ausstrahlen, offenbart sich der Glaube als die zentrale Motivation, unmenschliches Leiden zu bekämpfen und zu ertragen. Als erstes kommt, wie gesagt, ein Brief aus dem Jahr 2013. Zum Jahresende 2013 wollte ich noch einmal schreiben und ein Lebenszeichen entsenden. Im Dezember-Rundbrief geht es um Thüringens Landeshauptstadt und einige persönliche Erlebnisse. Die über 1200 Jahre alte Stadt Erfurt wird geprägt durch einen denkmalgeschützten, mittelalterlichen Stadtkern. Architektonisch glänzt sie auch durch Renaissance, Fachwerk und Bürgerhäuser sowie durch die vielen Kirchen und Klöster. Nicht nur dem geschulten Auge bieten sich viele Architekturperlen. Dadurch wird Geschichte ganz plastisch erlebt. Touristen besichtigen den Mariendom, das Augustinerkloster, in dem auch Martin Luther gelebt hat, und die Krämerbrücke, Europas längste, komplett bebaute und bewohnte Brückenstraße. Die Stadt zieht seit Jahrhunderten bekannte Persönlichkeiten an, wie etwa Martin Luther, Goethe, Schiller, Bach, Paganini, Liszt, Napoleon, Zar Alexander und weitere. Heute gehört Erfurt als das Tor Thüringens zu den attraktiven Messe- und Tagungsstandorten Deutschlands. In der Mitte Deutschlands gelegen zieht es auch die Logistikbranche an. Zentrallager von IKEA, der Zalando-Vertrieb und der Buchgroßhändler KNV sind dort ansässig. Die seit 2009 als Museum für mittelalterliche jüdische Kultur eröffnete Alte Synagoge beherbergt auch den Erfurter Schatz, zu dem prächtige Gold- und Silberarbeiten gehören. Die Alte Synagoge in Erfurt ist übrigens eine der ältesten Synagogen Europas. Für mich ist Erfurt einfach ein Ort, an dem ich bei einem älteren Glaubensbruder eine Unterkunft bekommen konnte. Ich darf regelmäßig dorthin, wenn ich an Seminarterminen teilnehme. Tagsüber höre ich Vorträge am Patern, dem thüringischen Patentzentrum der TU Ilmenau, und abends geht es in die belebte Altstadt Erfurts, in den Juri-Gagarin-Ring. Eigentlich bin ich eher zurückhaltend und schüchtern, was Straßenmissionen betrifft. Gern verteile ich beispielsweise Traktate einfach nur in Briefkästen verschiedener Orte in meiner Gegend. Diesmal hatte ich allerdings das innere Drängen, Christus öffentlich zu bekennen. Dazu bot sich letzten Mittwoch eine Gelegenheit. Es schien mir, dass die Stadt in der Vorweihnachtszeit besonders gut besucht war. In den Straßen waren viele Menschen, in den Parkhäusern waren wiederum wenig Plätze frei. Am Hauptbahnhof fand ich dann einen Parkplatz im ersten Untergeschoss. Gefühlsmäßig aufgewühlt suchte ich im Kofferraum nervös nach passenden Traktaten. Ich betete, Gott machte mich daraufhin ungewöhnlich still, ja fast andächtig. Gott hatte alles unter Kontrolle. Mir war bewusst, dass es Gottes erklärter Wille ist, den Menschen, die nicht glauben, die Heilsbotschaft zu bringen. Von dort aus ging ich mit Gitarre und christlichen Schriften in die Erfurter Altstadt. Am Anger fand sich an der Kreuzung zweier S-Bahn-Linien ein geeigneter Platz. Ich positionierte meine Notenständer und das Liederbuch und fing an, meine Gitarre zu stimmen. Es war etwas ungewohnt, allein dazustehen. Oft dient man ja eher in der Gruppe, hat dadurch mehr Unterstützung, jeder übernimmt eine spezielle Aufgabe. Aber auch der Einzelne darf leuchten, und zwar in seiner spezifischen, einzigartigen Färbung und Ausstrahlung. Das ist notwendig, um bildhaft gesprochen gemeinsam einen Regenbogen zu bilden. Klaus, ein Bekannter, pflegt zu sagen, mein Instrument habe ich stets bei mir, es ist meine Stimme. Er singt einen tiefen, dunklen Bass und ist sehr begabt. Klaus hat ja recht, dachte ich, und sang nach kurzer Ansprache verschiedene Evangeliumslieder. Zwischendurch zitierte ich Bibelstellen oder predigte den Passanten mit einfachen Worten die frohe Botschaft. Auf einer Bank vor dem videoüberwachten Kunstmuseum der Landeshauptstadt wurden einige Traktate und Kalender ausgelegt. Viele Menschen gingen vorüber, man merkte ihnen in mancher Hinsicht die Überraschung an, als sie die Bibelworte der beiden Plakate auf der Gitarrentasche lasen oder die christlichen Lieder hörten. Ein Ehepaar blieb stehen, hörte genauer hin. Nach dem Lied »Noch dringt Jesu frohe Botschaft« grüßte ich die beiden. Die Frau stellte einige Fragen und wollte kurz in meine Bibel blicken und nahm sie auch in die Hand. »Kennen Sie Gott, den Vater?« »Ja«, sagte ich. »Wie heißt er?« »Oh Mann, auch das noch«, dachte ich und antwortete erwartungsgemäß mit Jahwe, Jehova. Es wurde noch ein Lied gesungen. Die Frau hat währenddessen einige Bibelstellen gefunden, benutzte ihre Finger als Lesezeichen und wartete, bis ich mich ihr zuwandte. Ehrlich gesagt wollte ich nicht diskutieren, hatte eine gänzlich andere Aufgabe ergriffen. Die Situation war etwas heikel. So entschloss ich mich, improvisatorisch aus dem Stegreif das Wort Gottes weiter zu predigen, und zwar ohne meine Bibel in der Hand. Es ging darum, dass Jesus in die Welt kam, um Sünder zu erretten, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So steht es im ersten Johannesbrief. Diese Laienpredigt zog sich einige Minuten hin, meine beiden Zuhörer wurden ungeduldig, gaben mir meine Bibel wieder und gingen weiter. Ich verabschiedete mich mit einem Kopfnicken von ihnen. Als nächstes begegnete ich einer Person, die etwas genauer wissen wollte, was genau meine Traktate zum Inhalt haben und wieso diese hier verteilt werden. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die Dame, etwa 40 Jahre jung, zum Kirchenvorstand der Kaufmannskirche gehörte. In der Kaufmannskirche in Erfurt wurden übrigens die Eltern von Johann Sebastian Bach getraut. Sie merkte, dass ich ein Christ bin und wollte sich fachlich, ganz kurz zwar, aber trotzdem, zum Thema Evangelisation austauschen. Sie fragte mich, wie man mehr Menschen in die Kirche locken könnte. Mein spontaner Vorschlag lautete, gehen Sie doch mit Ihrem Chor, darüber sprachen wir auch, einmal hinaus zu den Menschen, verkündigen Sie ihnen das Evangelium. Dankend nahm sie diese christliche Kleinschrift mit und suchte sich einen Platz in der soeben eingetroffenen S-Bahn. Als dritter Gesprächspartner sei hier ein älterer, auffallend intelligenter Mann genannt. Er war mit seiner Frau unterwegs am Anger. Nachdem er ein Traktat bekommen hatte, fragte er mich herausfordernd, »Kennen Sie Jeschua?« »Ja, ich kenne Jeschua«, erwiderte ich ohne Zögern und mit freudenstrahlendem Gesicht. Wir wechselten einige Floskeln, dann begann er einige Sätze fließend Hebräisch zu sprechen. »Leider verstehe ich kein Hebräisch«, sagte ich ihm. »Das war der Segen Aarons für Sie in der ursprünglichen Form und Sprache«, sagte er. »Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.« 4. Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 24. In diesem Sinne möchte ich euch allen Mut machen. Der Herr hat viele Werke für uns vorbereitet. Bleibt auch im kommenden Jahr in direkter Gemeinschaft mit ihm. Dankeschön an alle, die für mich gebetet haben. 3 religiöse Menschengruppen, denen ich begegnete, wurden hier exemplarisch genannt. Jede Gruppe ist von ihrer Ausrichtung überzeugt, ganz gleich ob evangelisch, jüdisch oder Zeuge Jehovas. Was sagt der Herr Jesus dazu? Mir fällt dazu folgender Bibelvers aus Matthäus 15, Vers 3b ein. Weshalb übertretet ihr das Gebot Gottes wegen eurer Überlieferung? Und dieses Wort trifft ehrlich gesagt auch mich. Es bringt zum Nachdenken. Am Jahresende reflektiert man die erlebten Monate, wird reifer und an Erfahrungen reicher. Eine Stadt, viele Facetten. Vergangene Epochen vermischen sich mit der Moderne. Widersprüche sind spürbar. Am deutlichsten vielleicht am Beispiel der existierenden jüdischen Gemeinde in Erfurt. Wurden doch hier durch die Firma Topf und Söhne während der Shoah Verbrennungsöfen für Buchenwald und Auschwitz konstruiert und gebaut. Doch Gottes Gedanken mit seinem Volk sind viel größer. Das Leben mit Jesus Christus ist schön, ihr Lieben. Bleibt wachsam und seid demütig. Es grüßt euch im Dezember 2013 Alexander Schmidt. Das war ein Text aus dem Jahr 2013. Jetzt kommt das Interview mit Elisabeth Merz, diesmal in gekürzter Form.
Unser Verein nennt sich Hilfe für die Masai e.V. mit Sitz in Schleswig-Holstein und wurde gegründet von Angelika Wohlenberg, auch unter Mama Masai bekannt. Es gibt auch einige Bücher über sie, die man, glaube ich, nur noch im Antiquitätenhandel bekommt. Also es wurde nicht mehr nur aufgelegt, das heißt im Buchhandel ist es nicht mehr normal erhältlich. Angelika hat die Arbeit gegründet, sie ist Krankenschwester und Hebamme, hat in erster Linie Gesundheitsprojekte gestartet, mobile Klinik aufgebaut, aber mehr und mehr ist dann der Bereich Bildung wichtig geworden. Einfach aus dem Hintergrund heraus, dass Patienten behandeln oder Gesundheitsarbeit immer so eine on the spot, also eine Hilfe ist, die jetzt gemacht wird, aber die nicht unbedingt nachhaltig ist. Nachhaltig ist eigentlich immer nur das, was man Leuten beibringt oder wo man Strukturen aufbaut. Und das war nur zum Teil gegeben. Und da kam halt dann die Bildung ins Spiel. Und Masai sind von Haus aus eigentlich bildungsfern, ein bildungsfernes Stamm, ein bildungsfernes Volk, die auch hier die Kinder sehr ungern zur Schule schicken. Obwohl es in Tansania Schulpflicht gibt, war das doch eher für die Masai noch so, dass viele Kinder gar nicht zur Schule gehen, also auch Analphabeten sind. Und wir haben unseren Schwerpunkt dann auch auf die Mädchen gelegt, weil Mädchen sehr, sehr benachteiligt sind in der Kultur der Masai. Aber wir machen also schon beide Geschlechter, aber wir berücksichtigen die Mädchen mehr. Und das ist der eine Schwerpunkt unserer Arbeit. Diese Bildungsarbeit finanziert sich hauptsächlich über Patenschaften für unsere Kinder, die wir zur Schule schicken und die auch bei uns zur Schule gehen. Der nächste Bereich ist die Gesundheitsarbeit, die nach wie vor besteht, aber einen sehr kleinen oder untergeordneten Anteil jetzt hat. Unsere mobile Klinik oder in der Zusammenarbeit mit der Regierung in Tansania machen wir jeden Monat Einsätze in die Umgebung zu den weit verstreuten Bomas. Und dann kommt noch die Arbeit mit Frauen, weil auch Frauen unterprivilegiert sind und oftmals sehr, sehr abhängig sind von den Männern und kein Geld, keine finanziellen Ressourcen haben, um für ihre Familie, ihre Kinder wirklich auch sorgen zu können. So wollen wir auch die Frauen stärken, dass sie da mehr tun können für sich und ihre Familie. Und das vierte ist dann die Evangelisation, die Missionsarbeit vor Ort, die wir in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kirchen machen. Also inzwischen arbeiten wir mehr unterstützend. Wir halten jetzt keine Seminare oder so selber. Wir laden manchmal Leute ein und organisieren was und sind beteiligt, aber wir sind jetzt da nicht so aktiv. Das können sehr gut die Einheimischen inzwischen machen und wir unterstützen sie halt dabei. Entweder durch Finanzen oder auch durch technische Hilfsmittel, die sie nicht haben.
Diese Benachteiligung von den Mädchen beispielsweise, wie sieht die konkret aus? Also wie sieht man das im Alltag oder ja, wie schaut das aus?
Also Mädchen in der Masai-Kultur sind Mädchen und Frauen Besitz, also so wie Ware, wie ein Stück Vieh eigentlich. Das klingt hart, aber es ist wirklich so. Ein Mädchen, wenn geboren wird, dann gehört es dem Vater. Der Vater wird es irgendwann verkaufen an einen Ehemann. Und das war dann oft schon ausgehandelt, wessen Frau dieses junge Mädchen später mal wird, während das Mädchen noch ganz klein ist. Also es kann schon sein, mit 3, 4, 5 Jahren wird die schon verkauft an einen Mann. Das geht dann eher so stückweise und irgendwann so mit Eintritt in die Fruchtbarkeit oder ins Teenie-Alter, man kann auch sagen ins Teenie-Alter, wird sie dann zur Ehefrau, also mit 15, 16 Jahren. Vorher werden die Mädchen auch noch beschnitten, das ist auch üblich, nach wie vor in der Kultur. Wir versuchen auch dagegen anzugehen, um die Leute aufzuklären und auch die Mädchen zu unterstützen, sie zu stärken, dass sie auch selber erkennen, dass sie, ja, dass es kein Wertverlust ist für ihre Persönlichkeit, wenn sie nicht beschnitten sind, sondern im Gegenteil. Und dann wird es eben verkauft an den Mann und dann ist sie Besitz vom Mann. Also das ändert sich nie und aus dem Kreislauf kommt die nicht raus. Und eine Frau hat quasi nichts, also die hat kein Geld, die hat nichts zu sagen, die muss einfach immer nur machen, was der Mann sagt und ist komplett abhängig. Das kann manchmal ganz gut sein, also wenn man einen netten Ehemann hat, aber das kann auch sehr, sehr schlimm sein für solche Frauen, die sehr leiden. Die werden geschlagen, wenn sie irgendwas tun, was dem Mann nicht gefällt. Und der Mann hat das Recht, die Frau zu schlagen, die kann da gar nichts machen. Nützt auch nichts, wenn sie ihn verklagt, glaube ich, weil da ist dann oft so, dass eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also in der Kultur, dann deckt man eben diese Sitten und Bräuche, die da sind. Aber Bildung ist da schon ein Weg raus. Also durch Bildung kann man den Mädchen Selbstwert geben. Sie lernen was, sie wissen was, sie können einen Beruf erlernen und können dann auch selbstständig entscheiden, was sie später mal werden wollen. Das ist für manche immer noch ein Kampf, das auch gegen dann die Eltern durchzusetzen. Aber es wird echt immer besser und es ist auch wirklich schön, das zu sehen, dass das Mädchen da aus diesem Kreislauf eben rauskommen und dadurch auch ein ganz anderes Auftreten auch haben.
Wie ist denn das eigentlich aus christlicher Perspektive, wenn man jetzt da hineinblickt und sagt, okay, es gibt bestimmt auch christliche Pärchen dort. Wie siehst du dort dieses Benehmen oder dieses Verhalten der Männer den Frauen gegenüber? Siehst du da eine Veränderung? Wie ist das wahrzunehmen?
Ja, also zum einen ist es in der Regel so, dass es dann doch eine Liebesbeziehung ist und keine ausgehandelte von den Eltern mehr. Und dann ist es von vornherein mit Respekt und gegenseitiger Liebe und Respekt anders. Ja, es ist irgendwie gleichwertiger, auch wenn natürlich das nicht unbedingt so ist wie bei uns. Aber es im Vergleich zu dem, wie Frauen sonst behandelt werden, ein Wahnsinnsschritt nach vorne. Also, dass sie zusammenarbeiten, dass der Mann auch der Frau hilft, dass sie Sachen gemeinsam besprechen und nicht nur der Mann was entscheidet und die Frau nichts zu sagen hat. Das spürt man schon. Also, finde ich, wirklich. Also, ich bin dann immer so ganz erstaunt. Nee, erstaunt ist nicht. Ja, vielleicht auch erstaunt. Also, diesen Unterschied zu sehen, wenn man ins BOMA geht, in einer Familie, wo das noch so traditionell ist, dann sitzen die Männer irgendwo und die Frauen sind eigentlich nur beschäftigt zu bedienen und die Männer unterhalten sich nur. Und wenn man in eine christliche Familie kommt, dann ist es so, dass ich oft mitkriege, wie die beiden irgendwas miteinander besprechen, einfach gemeinsam Sachen machen. Und es ist wirklich einfach schön zu sehen. Ja, also vielleicht nochmal zum christlichen Glauben. Das ist einfach auch ein Zeichen, dass Männer verstanden haben, dass sie Gottes Liebe im Herzen einfach auch das verändert. Also, dass sie ihre Frau lieben und achten. Und auch für das, was sie tut. Oder nicht nur, nein, auch für das, was sie ist. Einfach die Frau, die auch ihre Kinder gebiert. Und nicht nur, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was Männer in der Maasai-Tradition so wirklich empfinden über ihre Frau. Weil die bringt ja auch die Kinder. Und trotzdem ist sie aber, also die Kinder, die dann wieder Besitz des Mannes sind. Und trotzdem wird sie dafür aber nicht geachtet. Also es ist schon schwierig, manchmal das auch so zu sehen. Mhm.
Das war ein Interview-Ausschnitt aus 2020 mit Elisabeth Merz. Es folgt ein kleiner Glaubensimpuls und gleich danach das gekürzte Hörspiel im Angesicht des Martyriums. Halte dich an Gottes Wort. Das Gebet bringt mich in Berührung mit der inneren Gewissheit, dass Gott da ist und dass Gott mich hält. 1799 schreibt Matthias Claudius an seinen Sohn Johannes. Lieber Johannes, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen sehen. Es ist nicht groß, was nicht gut ist, und es ist nicht wahr, was nicht besteht. Halte dich zu gut, Böses zu tun. Hänge dein Herz an kein vergänglich Ding. Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. Was du sehen kannst, das siehe und brauche deine Augen. Und über das Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. Lerne gerne von anderen. Und wovon Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tugend geredet wird, da höre fleißig zu. Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser. Worte sind nur Worte, und wo sie sogar leicht und behende dahinfahren, da sei auf deiner Hut, denn die Pferde, die den Wagen mit Gütern hinter sich haben, gehen langsameren Schrittes. Nicht die Frömmelnden, aber die frommen Menschen achte und gehe ihnen nach. Ein Mensch, der wahre Gottesfurcht in seinem Herzen hat, ist wie die Sonne, die da scheint und wärmt, wenn sie auch nicht redet. Matthias Claudius.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Hätte nur einen kleinen Zettel, einen Revers unterschreiben brauchen, dass er die Ausweisung aus seiner Gemeinde anerkenne. So hätten sie den unbequemen Mahner, der ihnen beim Lagerappell immer von Neuem den Stachel ins Gewissen trieb, entlassen.
So hätte der Pfarrer Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald, sein Leben gerettet. So kann es sein. Die Riegel unserer Zellen und Folterkammern aus Papier. Es bedarf keiner Gewalt, sie aufzubrechen.
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berge sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben, und nichts wird euch unmöglich sein.
Aber in seinem Tagebuch fragt Paul Schneider:
Sind es Bequemlichkeiten? Faulheit, Trägheit, Abenteuerlust, Unbeständigkeit, Charakterlosigkeit, die mich aus meinem Beruf hinaustreiben. Ein Nicht-Können, einen Widerwillen gegen die Arbeit, müsste ich besiegen können. Mein Kopf ist schwach und mein Gewissen, mein Wille so schwankend. Ich stehe in dem höchsten Beruf und kann ihn schlecht, fast nicht ausüben. Mir scheint, als hätte ich seither wie in einer großen Täuschung und Lüge gelebt. Was ich sage, sind Phrasen, angelernt und hundertfach wiederholt. Ostern ist vorüber. Die gläubige Gemeinde musste mir ihren Glauben an den auferstandenen Christus borgen, dass ich predigen konnte. Wieder einmal nur die Scherbe eines Gefäßes.
Das also ist der Prediger von Buchenwald. Ein Pfarrer, den die Last des Amtes so drückt, dass er mit dem Gedanken spielt, ihm zu entfliehen. Aber auch das ist der Prediger von Buchenwald. Eine Gemeindeschwester berichtet:
Ich denke an einen jungen Epileptiker, der von einem schweren Anfall gepackt wurde, der 3 Tage und 3 Nächte andauerte. Der Körper wurde hin und her gezerrt. So furchtbar, dass wir alle, eingeschlossen der Arzt, machtlos in seinem Bett standen und trotz schwerster Betäubungsmittel ihn nicht zur Ruhe bringen konnten. Der Teufel grinste uns an in diesem gequälten Menschen. Da trat Pfarrer Schneider an sein Bett. Und wir lagen lange mit ihm auf den Knien und flehten zu Gott um Erbarmen. Dann nahm Pfarrer Schneider den Kranken in die Arme, redete ihm gut zu. Was keiner von den Pflegenden fertiggebracht hatte, das wurde Pfarrer Schneider geschenkt. Der Kranke wurde unter seiner Hand ruhiger und schlief ein.
Das also ist der Mann, von dem hier zu reden ist. Paul Schneider, geboren 1897 in Kreuznach, 1939 in Buchenwald, umgebracht. Eigentlich wollte er Arzt werden. Und ist es dann auf dem seltsamen Umweg über den Glauben geworden, nicht vom Berufswegen, aber heilend durch seinen Glauben und sein Erbarmen mit jedem, der ihm vor die Augen kam. Nach bestandenem Examen geht er zunächst als dritter Mann an einen großen Schmelzofen in Hörte. Ins Tagebuch notiert er:
Habe ich mir manchmal eingebildet, ein Opfer gebracht zu haben, als ich unter die Arbeiter ging. So erleide ich tagtäglich mit meiner Selbstsucht wieder Niederlagen, gegen die Liebe verstoßend. Und immer wenn der Teufel der Selbstsucht mich beherrscht, dann bin ich krank und unentschlossen. Dann sagen die anderen wohl, komischer Mensch. Es ist gerade, als ob ich besonders hässlich und eklig sein könnte im persönlichen Leben. Nachdem ich versucht, mir die großen Richtlinien des Lebens nach großen Idealen zu gestalten. Hier gilt es jetzt den alltäglichen Kleinkampf, um immer mehr ein Leben aus der Liebe herauszuführen. Dazu helfe mir Gott.
Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Diesem Kleinkampf der Liebe gehen wir doch so liebend gern aus dem Weg. Jesus als König, seine Märtyrer als Ritter im Kreuzzug. So möchten wir sie sehen, gekrönt. Nicht riechen aber wollen wir den Angstschweiß, den sie einer wie der andere ausschwitzen. An Siege im Kleinkampf glauben wir nicht so recht. Unsere Glaubensritter sollen strahlenden Helden gleichen. Und der sie führt, soll als König zu erkennen sein. Dafür kommt der Pfarrer in Schutzhaft. Man macht Fingerabdrücke von ihm, fotografiert ihn von allen Seiten und klebt sein Bild, wie sich's gehört, ins Verbrecheralbum. Wenn es das zu Jesu-Zeiten schon gegeben hätte, dann wüssten wir heute, wie Jesus, seine Jünger und die Apostel ausgesehen haben. Aber wir schauen, statt ihre Bilder betrachten zu können, auf ihr Vorbild. Und statt der Polizeiakten müssen wir uns der Apostelakten bedienen, die uns etwa von Petrus berichten, dass er und Johannes, nachdem er einen Gelähmten geheilt hatte, viel Zulauf vom Volk bekam und dass sie beide dem Volk predigten. Hätte nur einen kleinen Zettel unterschreiben brauchen, dass er die Ausweisung aus seiner Gemeinde anerkenne, so hätten sie den unbequemen Mahner entlassen. Aber er konnte sich nicht entlassen. Deshalb verweigerte er die Unterschrift und bezahlt dafür mit dem Leben. Ob Golgatha oder in seinem Schatten Buchenwald, überall vollzieht sich das Gleiche. Ein Leidensgenosse jener Tage, in denen Paul Schneider zum Prediger vom Buchenwald geworden war, berichtet:
Er wurde in den Bunker geschleppt, das berüchtigte Gefängnis im Lager, das er nicht mehr verlassen sollte. 13 Monate erlitt er die Qualen dieser sadistischen Sonderbehandlung. Häftlinge, die mit ihm vorübergehend die Zelle teilten, waren erschüttert von der Seelengröße dieses tapferen Mannes. Trotz Hungerkost, die kaum ausreichte, das Leben zu fristen, verweigerte er am Freitag, dem Todestag des Herrn, jede Nahrungsaufnahme. Vor dem einstöckigen Bunkergebäude war der große Appellplatz, an dem sie die Häftlinge täglich, morgens und abends, zum Zählappell, meist verbunden mit allerlei Schindereien, einzufinden hatten. An den höchsten Festtagen ertönte während der Stille des Abzählens plötzlich die mächtige Stimme Pfarrer Schneiders durch die dumpfen Gitter des ebenerdigen Bunkers. Er hielt wie ein Prophet seine Festtagspredigt. Das heißt, er versuchte, sie zu beginnen. Am Ostersonntag zum Beispiel hörten wir plötzlich die mächtigen Worte: So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Bis ins Innerste aufgewühlt durch den Mut und die Kraft dieses gewaltigen Willens standen die langen Reihen der Gefangenen. Mehr als einige Sätze konnte er nie sprechen. Dann klatschten schon die Prügel der Bunkerwächter auf ihn nieder. Oder ein Faustschlag schmetterte seinen zermarterten Körper in eine Ecke des Bunkers.
Ohne Kanzel und Kirche, seinen Gemeinden entrissen, wird dem in seinem Glauben unbeirrbaren Prediger vom Buchenwald die Bunkerzelle zur Kanzel und der eingezäunte Appellplatz der gepeinigten Häftlinge wird zur Kirche. Und da meinen wir, es gäbe keine Wunder. Zu denken, wir selber stünden im Bunker. Vor uns ein Heer von Nummerierten, Namenlosen, Verlorenen. Und wir dürften und wir könnten rufen. So spricht der Herr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es ist nicht auszudenken, aber es ist geschehen. 1939 in Buchenwald bei Weimar.
Paul Schneider, geboren 29.08.1897, heute verstorben. Falls Überführung auf eigene Kosten erwünscht, Antrag innerhalb 24 Stunden an das Bestattungsamt in Weimar, sonst Einäscherung. Lagerkommandant Buchenwald.
Ist gerade das Hörspiel Paul Schneider, Märtyrium und Mahnung, in gekürzter Form. Die Erstveröffentlichung ist als Credo-Schallplatte 1960 erschienen. Dankeschön an den Medienverlag Kofeld Hörbücher für die Sendeerlaubnis. Mikros Dynamis geht für heute zu Ende. Einen Bibelvers habe ich für dich für die neue Woche. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt. Gott befohlen.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.